Wie ich sehe, habt ihr Weihnachten gut überstanden. Weihnachten ist zwar vorbei und ich bin auch kein Engel, aber ich bringe euch trotzdem frohe Botschaft. Zumindest für all diejenigen, die sich für das neue Jahr was vorgenommen haben, Ziele gesteckt haben. Laut Statistik macht das jeder dritte Deutsche. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den guten Nachrichten. Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und das ist die frohe Botschaft für alle, die kulinarisch über die Stränge geschlagen haben, so wie ich an Weihnachten. Hey. Auch das Abnehmen überschüssiger Funde, all diese beliebten Neujahrsvorsätze haben etwas gemeinsam. Sie wurden dieses Jahr vom Vorsatz, mehr Geld sparen zu wollen, überholt. Aber abgesehen davon bleiben all die guten Vorsätze der letzten Jahre dieselben. Das heißt, du bist nicht allein. Das, was du dir vorgenommen hast, du stehst nicht allein mit dem Vorhaben. Und noch eine gute Nachricht. Wie auch in den letzten Jahren werden nur circa ein Drittel aller, die sich Vorsätze vorgenommen haben, diese länger als 4 Monate, geschweige denn das ganze Jahr über verfolgen. 2/3, das ist die Mehrheit, wird mit den Vorsätzen nur wenige Wochen, Tage oder sogar nur Stunden unterwegs sein. Und der Grund ist derselbe, warum wir als Christen uns oftmals in unserem Glauben nur im Kreis drehen. Oder warum wir in unserem Glauben nicht vorankommen. Der Grund ist derselbe, warum wir auch im kommenden Jahr Schwierigkeiten damit haben werden, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Warum wir Schwierigkeiten damit haben werden, mehr in der Bibel zu lesen. Ich nehme diese Dramaturgie, ne, von gute Botschaft hin zu, oh, jetzt liegt mir doch was schwer im Magen. Aber es wird gut. Also nächstes Jahr wird es uns trotzdem schwerfallen können, Bibel zu lesen. Wir werden trotzdem darüber stolpern, warum schaffen wir es nicht, mehr über unseren Glauben zu reden, mehr von Jesus zu erzählen oder unseren Glauben aktiver zu leben. Es gibt Gründe, warum das uns immer wieder so schwer fällt. Und ich nehme vorweg, auch zur Entspannung. Der Hauptgrund ist nicht die fehlende Disziplin. Klar, Disziplin ist etwas sehr Wichtiges, also an etwas dranbleiben, Probleme lösen, Konflikte bewältigen, all das ist wichtig für unser Leben, unausweichlich auch und notwendig, um Ziele zu erreichen. Und wir sind in unserer Gesellschaft tatsächlich an dem Punkt wirklich schwach geworden. Wir sind wirklich schwach geworden. Man könnte das wie so den berühmten Pendelschlag bezeichnen. Von Disziplin ist eine deutsche Tugend hin zu Disziplin ist für viele Teenies und Jugendliche ein Fremdwort. So, das ist ein Bereich, wo wir mal richtig gut waren und momentan eher schwach aufgestellt sind. Hat auch damit zu tun, dass wir über Jahrzehnte eine sehr einseitige Erziehung und Pädagogik gelebt haben in diesem Land. So, das Motto war, tu was du willst, wann du willst, wie du es willst und im Umkehrschluss lass alles sein, was dir keinen Spaß mehr macht oder nicht mehr macht. Ich war ja ein paar Jahre Kinder- und Jugendpastor und das konnte ich über all die Jahre immer wieder beobachten. Es gab Kinder, die kamen und sagten, oh, ich will Fußballprofi werden. Das war ein Ziel, hatte ich auch mal früher. Ich will Fußballprofi werden. Ich habe mich jetzt auch im Verein angemeldet. Und dann hat man mal so 5-6 Wochen später gefragt, und wie läuft die Karriere? Ja, ich hab den Verein gewechselt. Wie, du hast den Verein gewechselt? Hast du gerade erst angefangen? Ja, da gab es Spannungen mit dem Trainer. Wieder ein paar Wochen später? Nein, Wieder ein paar Wochen später, und wie läuft's? Ja, ich habe aufgehört. Die Mannschaft, das war einfach, das funktionierte nicht. Wieder ein paar Monate später, ich habe wieder angefangen mit Fußball. Weil in meiner alten Mannschaft, in der ersten, weil die haben 9 Trainer. Dasselbe Spiel mit Jugendlichen in der Ausbildung. So viele Jugendliche begleitet, die ihre Ausbildung angefangen haben und nach Monaten abgebrochen haben, weil sie zu anstrengend war, keinen Spaß gemacht hatte, immer und immer wieder. Es ist die Prägung, tu das, was du willst, wann du willst, wie du willst. Als ich jetzt das Jahr in der Grundschule war, es gab wirklich Kinder, und das meine ich jetzt, es klingt irgendwie lustig, ist es aber gar nicht, es gab wirklich Kinder, die in der ersten Klasse völlig damit überfordert waren, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr machen können, was sie wollen. Dass ihnen eine Lehrerin oder ein Lehrer sagte, hey, arbeite jetzt mal an dem Blatt. Bei all der Freiheit, wenn du Ruhe brauchst, geh dorthin, setz dich mit jemandem zusammen, wenn du Fragen hast, frag. Aber ich habe so oft Kinder erlebt, die sagten, nö, ich habe keinen Bock. Und dann gab es Spannung. Und das Kind merkte diese Spannung und konnte diese Spannung oft gar nicht zuordnen, weil es das gar nicht kannte, dass man auf einmal jetzt was machen muss, soll. Also, wir haben stark in dem Punkt nachgelassen. Ja, man kann so leben. Man kann so leben. Man kann versuchen, einfach nur das zu tun, was einen Spaß macht, wann man will, wie man will. Man kann so leben. Man kommt auch irgendwie so durchs Leben. Problem ist, du kommst emotional nicht gesund, stabil und erfolgreich durchs Leben. Du wirst irgendwo einen Knick bekommen. Denn was stellt man fest, wenn man erwachsen wird? Wenn man wenn man eine Familie gründet, wenn man ins Berufsleben einsteigt, wenn man auf einmal Teil der Gesellschaft wird und die ganzen gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen wahrnimmt, was stellt man fest? Man kann Konflikten, man kann Probleme, man kann Herausforderungen auf einmal nicht mehr aus dem Weg gehen und wird von ihnen völlig überwältigt, völlig überfordert. Ja, Disziplin ist sehr wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Ich würde, wie gesagt, sogar sagen notwendig, aber, und das ist mir auch ganz wichtig heute Morgen, aber es gibt tiefer liegende Gründe, warum wir unsere Ziele erreichen oder nicht erreichen. Oder auf den Glauben bezogen, warum wir im Glauben und in der Liebe zu Gott und zu anderen Menschen wachsen oder nicht. Warum wir im Glauben stärker werden oder warum wir uns Jahr für Jahr, ich kenne jährliche Runden, vielleicht du auch, warum wir uns Jahr für Jahr im Kreis drehen. Oder wie das Volk Israel, und da kommen wir jetzt zur Bibel, oder wie das Volk Israel im Kreis gehen. Denn es gibt Gründe, und die möchte ich heute vorstellen, die dazu geführt haben, dass das Volk Israel, das Gott mit spektakulären Zeichen und Wundern aus Ägypten rausgeführt hat, warum von all den hunderttausenden Israeliten, ich habe sogar die Millionen schon mal gehört, aber nehmen wir mal einfach ein paar hunderttausend, das reicht, das ist schon viel. Warum von den paar hunderttausend Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, nur die Kinder und 2 Botschafter, Kundschafter namens Kaleb und Josua, die Verheißung, die Gott gegeben hat, das verheißene Land erreicht und erlebt haben, das Ziel erreicht und erlebt haben. Und ganz, ganz viele, 40 Jahre lang, ihre Runden in der Wüste drehten und dabei irgendwann starben. Kurz um für diejenigen, die mit dem Kontext, mit dem Hintergrund dieser Reise, die Gott mit seinem Volk hatte, nichts wissen. Nachdem Josef, der in Ägypten durch Gottes Führung von einem israelitischen Sklaven zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten gekrönt wurde und Ägypten als auch Israel oder alle Israeliten vor einer 7-jährigen Hungersnot bewahrt hat, im Alter von 110, stolz, ne? Im Alter von 110 Jahren verstarb, war es so, dass nach ein paar Jahrzehnten ein neuer Pharao an die Macht kam Und der wusste von Josef nichts mehr. Der wusste auch nichts von diesen Verbindungen, die es da gab und wie sie zustande gekommen sind. Was er aber sah, war, dass das Volk Israel zahlenmäßig und kräftemäßig größer und stärker war als das eigene Volk. Und er dachte sich, boah, wenn es irgendwann mal zum Krieg kommt und die Israeliten sich auf die Seite der Feinde schlagen, haben wir ein Problem. Und er hat mit aller List beschlossen, okay, wir müssen daran was ändern. Und er hat angefangen, den Israeliten harte Arbeiten aufzudrücken. Irgendwann ging er über zu, wir zwingen sie mit Gewalt zur Arbeit. Wir unterdrücken sie. Und in der Krönung dieser ganzen Maßnahmen, unterdrückenden Maßnahmen, sollten alle erstgeborenen Jungen in den Nil geworfen werden. Getötet werden, damit sich das Volk Israel nicht weiter kräfte- und zahlenmäßig ausbreitet. Also man kann sagen, Israel hat in Ägypten wirklich gelitten. Die Menschen wurden, die Israeliten wurden stark unterdrückt und hatten kein schönes Leben, wenn man das mal so ausdrücken will. Bis Gott sich dem Volk annahm und es herausführte mit Zeichen und Wundern. Und mit der Absicht, mit dem Vorsatz, mit dem Ziel, das Volk Israel, sein Volk, in ein neues und freies Leben und Land zu führen. Das war das Ziel, der Jahresvorsatz. Und ich habe ja die Geschichte jetzt so zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal durchgelesen und ich dachte mir, es war schon spektakulär. Also nicht nur der Moment, wo sie direkt allesamt die Sachen gepackt haben und ausgezogen sind, also die ganzen Plagen, die über Ägypten kamen, waren schon spektakulär. Nee, gar nicht mal nur das, sondern auch, als sie dann unterwegs waren. Plötzlich standen sie vor dem Roten Meer, die Ägypter im Nacken, und ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Roten Meer war, ich war einmal dort, auch in Ägypten sogar. Wenn du davor stehst, das ist jetzt kein Regenrückhaltebecken. Das ist schon echt gigantisch. Das ist schon groß. Das ist ein Meer. Und du kannst dir bei bestem Willen und Verstand nicht vorstellen, dass man durch dieses Meer trockenen Fußes durchmarschiert. Und doch haben es die Israeliten getan. Gott teilte die Wasser. Sie gingen hindurch. Rechts und links von ihnen standen Wassermassen. Und sie gingen durch. Und am anderen Ufer angekommen, drehen sie sich um und sehen, wie diese Wände von Wasser wieder zusammenfallen und die ganzen Ägypter unter sich begruben. Dann zogen sie in eine Wüste. Das Wasser ging aus. Und sie erlebten, wie Gott aus bitterem Wasser gutes Wasser macht. Dann führte Gott sie in der Wüste zu einer Oase, wo Palmen standen, wo Wasserquellen waren und sie erholten sich dort. Und dann kam das nächste Problem und an diesem Problem, was dann kommt, da entdecken wir auch Gründe, warum die Menschen damals und wir heute im Leben, aber auch in unserem Glaubensleben oft nicht vorankommen. Und zwar gab es das Problem, dass nicht nur das Wasser ausging, das hatten sie dann erstmal, was zu trinken haben sie bekommen, das Essen ging aus. Ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen. Wenn ich 3 Stunden nichts esse, wisst ihr, was ich meine? 3 Stunden? Das ist nicht einfach. Und dann stehst du in der Wüste und weißt, okay, hier ist auch kein McDonald's. Hier wird das mit dem Essen besorgen schwierig. Aber mein Gedanke wäre jetzt, nach all den Wundern, nach all der übernatürlichen Führung, hätte man sich eigentlich denken können, dass die Israeliten gesagt haben, okay, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Gott wird auch für dieses Problem eine Lösung haben. Ganz sicher. Lass uns mal zu Mose gehen und fragen, ob er was von Gott gehört hat, wie die Lösung aussehen kann. So, zu Mose sind sie gegangen. Aber nicht mit einer Frage, sondern mit Vorwürfen. Und da steigen wir mal ein. Genau. Stehe ich im Weg? Ein bisschen. Geht. Wären wir doch durch die Hand des Herrn, heißt es auf einmal vom Volk, im Land Ägypten gestorben. als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Versammlung am Hunger sterben zu lassen. What? Ich meine, ein Problem fällt direkt auf. Dazu neigen wir Menschen. Wir verglorifizieren oft unsere Vergangenheit. Die kann auch noch so hart gewesen sein. Wenn wir anderen Herausforderungen begegnen, war es damals immer besser. Oder wir verdrängen negative Erlebnisse. Ist der Mensch vielleicht darauf angelegt? Irgendwann hatten wir mal ein Gespräch unter Eltern mit kleinen Kindern. Und dann meinten sie, wir kommen kaum zum Schlafen. Unser erstes Kind raubt uns den Schlaf und den Nerv. War das bei euch auch so? Ich guck sie an, nö. Also Zoe war, finde ich, ein super pflegeleichtes Kind, hat die Nächte gut durchgeschlafen und ich merkte, wie meine Frau mich schon so komisch anguckt und meinte dann so Nebensatz, hast du vergessen, dass du sie nachts immer in den Schlaf gesungen hast? Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Denn mit dem Singen wisst ihr ja, dass das vorkommt, das hat in äußerster Not. Auf einmal hatte ich wieder präsent. Ja, natürlich. Ich kannte sogar noch das Lied. Ich hätte es sogar direkt anstimmen können. War völlig weg. Die Vergangenheit verglorifiziert. Das Kind gleich mit. Wir verdrängen die Vergangenheit. Wir verglorifizieren das, was war. Dazu neigen wir. Aber das eigentliche Problem der Israeliten kam auch hier durch. In diesem Vorwurf kam das eigentliche Problem der Israeliten zum Vorschein. Und zwar, sie waren mit ihrem vorherigen Leben in Ägypten zufrieden. Sie waren mit ihrem vorherigen Leben in Ägypten zufrieden. Ich werde euch das mit einer anderen Stelle nochmal deutlicher vor Augen führen. Sie waren nicht glücklich. Dafür war das Leid und der Druck und der Schmerz zu groß. Aber anscheinend waren viele, vielleicht auch die ältere Generation, weil die hatten auch ein anderes Leben kennengelernt in Ägypten, aber anscheinend, offensichtlich, waren viele auch nicht unglücklich. Sie waren zufrieden. Die Älteren, wie gesagt, kannten ein einfacheres Leben in Ägypten, die jüngeren Generationen kannten das Harte, aber sie waren schon so lange in diesem Land, dass sie gar kein anderes Leben und Land kannten. Über viele Generationen lebten sie dort. Sie kannten gar kein anderes Leben. Das war ihr Leben. Das war ihr Land geworden. Und sie konnten sich dadurch auch nicht wirklich vorstellen, wie ein anderes Leben, ein neues Leben mit Gott in einem anderen Land überhaupt aussehen könnte. Sie hatten keinen Vergleich. Und wenn du keinen Vergleich hast, ich fand das mal so, wir waren in unserer Elternzeit in Amerika für 6 Monate, hatte ich schon mal gesagt, und wir waren dort bei Disney. Und während dieser Zeit, öfter mal, und während dieser Zeit kamen Freunde uns in Orlando besuchen und meinten, wir wollen unbedingt mal in einen der Themenparks von Disney, den ganzen Tag. Und unsere Gasteltern haben sich darum gekümmert, dass das möglich wurde. Und dann ging es darum, es gibt 3 Parks, und sie meinten, wir wollen unbedingt das Disney-Feuerwerk miterleben. Und dann dachten wir, okay, wir kennen uns nicht aus, wir fragen mal, welches wir nehmen sollen. Und wir hatten 1 erlebt, aber die anderen noch nicht. Und haben dann gesagt, welches würdet ihr nehmen? Also unsere Gastfamilie. Und die Kinder meinten, ja, das ist das Beste überhaupt. Und wir gehen dorthin, warten bis 12 Uhr, Mitternacht, bis das Feuerwerk losgehen sollte, standen alle erwartungsvoll da und das Feuerwerk ging los. Und dann war das Feuerwerk vorbei und Judith und ich und standen da und dachten, Und unsere Freunde, ich meine, spektakulär auf jeden Fall, aber wir hatten halt ein anderes erlebt. Das war im Verhältnis, das war eine 1, nein, das ist hart, das war eine 3, was wir gesehen hatten, und das, was wir vorher gesehen hatten, war eine 10. Und unsere Freunde merkten das, dass irgendwas nicht stimmt, und ich sagte zu ihnen ganz ehrlich, wir hätten euch lieber in den anderen mitnehmen sollen. Da guckten die uns an, grinsten uns an und meinten, hey, entspannt. wir haben doch keinen Vergleich. Das war mega. Das war für sie die 10. Warum? Sie hatten keinen Vergleich. Und was tun wir, wenn wir keinen Vergleich haben und wenn wir nur das kennen, was wir kennen? Wir freuen uns dran. Redewendung. Lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das kommt daher, dass wir uns lieber mit dem kleinen Spatz begnügen, als versuchen, die Taube, die wegfliegen könnte, zu erwischen. So, und wir bleiben gerne bei dem, was wir kennen, was uns gewohnt und vertraut ist, selbst, gut zu hören, selbst wenn es eine Opferrolle ist. Viele Menschen, das sieht man auch in der Seelsorge oder auch im Leben, in unserem sozialen Umfeld, kann man das mitbekommen, wo man merkt, dass Schieflage ist. Wo Beziehungen wirklich so ungesund sind, dass man denkt, boah, wie hält diese Person das aus? Warum macht sie da nicht einen Cut und sagt, nee, diese Freundschaft tut mir nicht gut, ich lasse es. Das ist die Art Freundschaft, die die Person kennt. Die Freundschaft, die vertraut ist. Und wir lassen einfach nicht gerne los, was uns vertraut ist. Wir sind schnell zufriedenzustellen. Das Volk Israel wollte nicht mehr unterdrückt werden, aber es wollte nicht wirklich weg aus Ägypten. Und mit jedem Problem, das aufkam, mit jedem Problem, wollten sie auch schnell wieder zurück. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich noch eine bessere Stelle, in die nehme ich euch nochmal mit hinein. Als sie im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Füßen vor dem verheißenen Land standen, also vor dem Ziel, ein eigenes, neues Leben und Land einzunehmen, und sie 12 Kundschafter ausschickten, kamen alle wieder und sagten, boah, das ist das Land, das Gott gemeint haben muss. Richtig gut. Und dann sagten 10 Kundschafter, aber Leute, das werden wir niemals einnehmen. Die Völker, die dort wohnen, die Herausforderungen, die uns da erwarten, keine Chance. All das, was mit Gott vorher schon unmöglich war und möglich wurde, zählte nicht. Sie sahen das und dachten sich, schaffen wir nicht. Und dann heißt es, ist Wahnsinn, obwohl sie so viel mit Gott erlebt hatten, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Wenn Selbstmitleid auf den Höhepunkt kommt, sieht so aus. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagt zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Sie wollten gar nicht weg. Sie sahen vielleicht die Notwendigkeit, ist oft bei uns im Leben auch so, sie sahen die Notwendigkeit, dass sich etwas ändern musste und wussten, okay, so geht das nicht gut weiter, aber sie hatten nicht die Sehnsucht in ihrem Herzen, ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Sie hatten nicht die Sehnsucht in ihrem Herzen. Wisst ihr, man kann sich so viele Ziele stecken, wie man möchte. Ich war da echt gut drin, aber auch im Versagen. Also viele meiner Ziele habe ich immer noch nicht erreicht. Man kann sich viele Ziele stecken, ohne Frage. Aber wenn wir keine Sehnsucht in uns tragen, diese erreichen zu wollen, dann ziehen wir uns schnell wieder in die Zufriedenheit zurück. Kennt ihr das? Oh, ich sollte mehr Sport treiben. Neuer. Aber es ist nass draußen. Es ist kalt. Vielleicht im März, April. Schauen wir dann nochmal. Ich sollte mich bewusster ernähren. Aber eigentlich bin ich doch ganz zufrieden mit meinem Waschbärbauch. Man muss es jetzt ja auch nicht übertreiben, weil auch gerade, es ist ja nicht so, dass mit Weihnachten das ganze glorreiche Essen vorbei ist, ne? das, über Tage und Wochen kommen ja immer noch die ganzen Leckereien auf den Tisch und du denkst dir so, ach, nein. Eigentlich wäre heute Abend die Möglichkeit, Bibel zu lesen. Aber es kommt auch meine Lieblingsserie. So läuft das Spielchen doch Jahr für Jahr, oder nicht? Kennt ihr das? Man hat irgendwas vorgenommen und denkt sich so, aber eigentlich war ich doch so auch zufrieden. Zufriedenheit stellt sich unserer Sehnsucht in den Weg und lässt uns nicht raus. Was wir brauchen, um im Glauben vorwärts zu kommen, zu wachsen, unsere Ziele auch zu erreichen, wir brauchen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht treibt uns an. Ich habe ein Zitat gefunden, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, der Pastor der Köln City Church, habe ich das sagen hören. Sehnsucht öffnet Türen, die bei Zufriedenheit geschlossen bleiben. Das kennen wir. Sehnsucht setzt Kräfte frei. Sehnsucht setzt Leidenschaft frei. Jeder, der sich an seine Kindheit erinnern kann oder der Kinder hat, der weiß noch oder weiß, wenn wir Menschen uns irgendein Ziel gesteckt haben, was wir aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer erreichen könnten und wir haben da wirklich Sehnsucht nach, dann setzen wir Himmel und Erde in Bewegung, um das zu erreichen. Ich bin begeistert von meinen Kindern, was für ein Einfallsreichtum, was für eine Initiative, wie eine Dynamik und eine Willenskraft sie an den Tag legen, 5 Monate vor Weihnachten, wenn es darum geht, schon mal ihre Geschenke zu sondieren. Da geht's immer wieder darum, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Papa, hast du noch, erinnerst du dich noch, ich wollte auch das haben? Und versuchen alles, um ihr Ziel, um ihr Traum, um ihre Sehnsucht in den Gedanken der Eltern präsent zu halten. Ich habe einen dieser Sprösslinge, von denen ich erzählt habe, der Fußball, der alle 3-4 Wochen halt den Verein gewechselt oder seine Karriere wieder beendet hatte, der wirklich auch von zu Hause aus, ich habe mal mit dem Vater dann gesprochen und habe mal versucht, so ein bisschen hineinzuwirken und zu sagen, hey, der ist doch, der möchte doch und der hat Talent, vielleicht braucht er mal so ein bisschen den Schubser, nö, der soll ruhig machen, worauf er Lust hat und wenn nicht, auf gar keinen Fall zu irgendetwas ein bisschen, es geht gar nicht um Zwingen, ne? Sondern ihr versteht, nur so ein bisschen mal ermutigen. Dieser Junge, der zu nichts irgendwie länger als ein paar Wochen motiviert war, der merkte irgendwann, dass Sport, also Bodybuilding, mehrere positive Aspekte hat. Also erstmal, wenn du Sport treibst, werden ja Glückshormone freigesetzt, du fühlst dich besser, das merken auch schon Jugendliche. Aber was er noch merkte ist, mit Bizeps und Trizeps und einem breiteren Kreuz und breiterer Brust fällt man auch mehr auf. Generell, jetzt nicht nur bei Mädels, sondern generell. Er merkte, je mehr ich ein Bär werde, desto mehr nehme ich Leute wahr und sagen, wow, wie diszipliniert. Und auf einmal, ich habe ihn längere Zeit nicht gesehen, auf einmal stand er vor mir und er hätte mich hochheben können und zur Seite stellen können. Der ging mir bis hier und ich hätte mich hinter seinem Kreuz verstecken können. Und ich denke mir, Junge, was ist denn mit dir passiert? Das, ihr Lieben, bewirkt Leidenschaft und Sehnsucht in uns. Wenn wir Sehnsucht nach etwas haben, ist uns kein Fitnessstudio-Beitrag zu teuer, keine Krafteinheit am Abend, kein Milchshake am Morgen. Man nimmt alles. Wir kennen das, wenn Sehnsucht in uns ist. So, die Frage ist, wie kriegen wir sie? Wie kriegen wir sie? Erster Punkt, kurz und knapp. Bitte Gott darum. Weil wenn ich weiß, ich habe als Kind Gottes etwas nicht, aber mein Papa im Himmel hat das, wonach ich mich sehne, das, was ich brauche, das, was gut für mein Leben ist. Und ich frage ihn, ich bitte ihn darum, wie ein kleines Kind, 5 Monate vor Weihnachten, immer wieder, Papa, ich will gerne diese neue Sehnsucht nach dir haben. ich möchte gerne im Glauben wachsen, ich möchte gerne Glauben stärker werden, ich möchte dir nachfolgen, ich will dranbleiben, ich will nicht in meiner Zufriedenheit stecken bleiben, ich möchte vorankommen. Bitte gib mir diese Sehnsucht. Was glaubst du, was dein liebender Vater im Himmel dir gerne geben wird? Zweitens, sei ein Kundschafter. Zwei Männer von 12, Kaleb und Josua, hatten einen anderen Geist, hatten eine andere Perspektive. Als alle anfingen zu schrien und zu heulen, heißt es in der Bibel, dass sie ihre Kleider zerrissen und sie auf den Boden warfen und gesagt haben, Leute, das ist doch das Land, wonach wir uns, na nicht gesehnt, das wäre es schön gewesen, was uns verheißen wurde, was Gott für uns hat, wir können sehen, das ist großartig. Und mit Gottes Gnade, so wie, in Anführungsstrichen steht nicht, aber wie all die anderen Jahre und Begegnungen, wenn Gott mit uns ist, werden wir es einnehmen. Sie hatten das neue Land erlebt und sie hatten das neue Land gesehen und sie haben sich mit dem neuen Land auseinandergesetzt. Und das hat einen Unterschied gemacht zu dem Rest des Volkes. Und ich mache euch Mut, weil ich persönlich hatte mir irgendwann in meinem Leben recht früh gesagt, ich will nicht anfangen zu sagen, das ist heute nicht mehr so. Zeichen und Wunder, das war früher, heute ist das nicht mehr so. Jesus so und so erleben, mit dem Heiligen Geist oder auch so und so, früher war das so, heute ist das nicht mehr so. Ich habe angefangen, mir die Bibel zurechtzulegen, dass sie zu mir und meinem Alltag passt, zu meiner Zufriedenheit. Und ich sag, irgendwann habe ich mir gesagt, ich will das nicht. Ich will diese heilige Unruhe in mir bewahren. Ich möchte nicht sagen, ich bin zufrieden, sondern ich möchte mich immer nach dem ausstrecken, was Gott sagt und was in seinem Wort geschrieben steht. Und habe angefangen, mich mit Leuten zu treffen und mit Leuten ins Gespräch bewusst zu gehen, die im Glauben schon weiter waren als ich. Ich weiß noch, bezüglich Heiliger Geist, da war ich ja völlig, da hatte ich ja Angst, Unsicherheit, Zweifel und ich dachte mir, okay, ich muss aber irgendwie da schlau werden und dann habe ich mich mit Leuten zusammengesetzt, zu denen ich Vertrauen hatte, wo ich gemerkt habe, Gott ist in ihrem Leben und diese Dinge, von denen ich gehört habe, wo ich nicht sicher bin, die leben sie und habe angefangen, mich mit ihnen zu treffen, Fragen zu stellen und habe mir Dinge angehört, habe mich damit auseinandergesetzt und auf einmal bekam ich ein Bild, auf einmal bekam ich eine Hoffnung, auf einmal bekam ich eine Freude und Erwartung, boah, hey, wenn das bei der so einfach war oder bei dem, dann kann Gott das bei mir auch schenken. Also sei ein Kundschafter. Und der dritte und letzte Punkt, suche Jesus. Suche die Begegnung mit ihm. Wisst ihr, es gibt eine Passage, die finde ich super. Und zwar war Johannes der Täufer mit seinen Jüngern unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt hatte Johannes der Täufer noch Jünger, die später Jünger von Jesus wurden. Unter anderem Andreas, dem Bruder von Petrus, und auch Johannes. Und die standen zusammen und Jesus geht an ihnen vorbei und Johannes der Täufer sagt, das ist Gottes Lamm. Also das ist der Messias. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Das ist der, von den ich angekündigt habe. Und Andreas und Johannes, die hören das und denken sich, ich muss ein Kundschafter sein. Ich muss das wissen. Ich muss das herausfinden und sind Jesus gefolgt. Und dann heißt es, dass Jesus sich irgendwann umdrehte und meinte, was sucht ihr? Was wollt ihr von mir? Und die Jünger antworteten, Jesus, also Rabbi, Meister, wo wohnst du? Also wo hältst du dich auf? Und Jesus sagte zu ihnen, hey, kommt mit, ich zeig's euch. Und sie blieben, heißt es in der Bibel, den ganzen Tag bei ihm. Und unterhielten sich. Sie stellten Fragen. Sie waren im Gespräch. Sie begegneten Jesus Angesicht zu Angesicht. Und was passiert dann? Sehr schön auch zu lesen. Andreas, der Bruder von Petrus, geht abends aus dem Gespräch raus, läuft zu Petrus und sagt, Petrus, wir haben den Messias gefunden. Leidenschaft, Sehnsucht, alles war da. Aus der Begegnung mit Jesus heraus. Und dann gibt es irgendwann im Laufe der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, die Begebenheit, dass Jesus etwas predigte, was allen missfallen ist, die mit waren. Hunderte, vielleicht Tausende. hörten die Predigt von Jesus und sagten sich, boah, das ist strange. Das ist so schräg. Ich bin weg. Und es verließen Hunderte, sämtliche Menschen, die um Jesus herumstanden, konnten mit der Botschaft nichts anfangen und verließen Jesus. Und dann folgendes, Abschlussvers. Da sprach Jesus zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Sehnsucht treibt uns an. Und Sehnsucht setzt Disziplin in uns frei. Sorgt dafür, dass wir dranbleiben wollen, dass wir nicht loslassen, dass wir nicht nachgeben, dass wir fokussiert festhalten, unseren Blick gerichtet lassen auf Jesus und Jesus nachfolgen. Also wenn dir die Sehnsucht fehlt, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich saß gestern Abend auf dem Sofa und habe mit meiner Frau geredet und sagte, bei mir war sie schon mal besser. Meine Frau hat mich direkt gefragt, die ist immer so penetrant direkt. Ich liebe das. Meint sie, ist deine Leidenschaft zu Jesus irgendwie jetzt in den letzten 2 Wochen gekillt worden oder was? Und ich saß da und dachte, naja, gekillt nicht. Aber sie war schon mal besser. Bitte deinem Papa im Himmel darum, dir eine neue Sehnsucht zu schenken. Sei ein Kundschafter, immer unterwegs, neugierig, wissensgierig. Sprech mit Leuten, die schon weiter sind als du, geistliche Väter und Mütter, Brüder, Schwestern, wie auch immer. Und suche Jesus, die Begegnung mit ihm, dass du neue Leidenschaft, neue Sehnsucht in deinem Herzen freigesetzt bekommst. Dafür würde ich gerne beten. Jesus, wir gehen in ein neues Jahr morgen mit dir. Und ich bin gespannt, was du uns als Gemeinde durch die Jahreslosung sagen willst. Durch Gerhard auch nächste Woche. Aber Jesus, egal was kommt, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen nicht in unserer Zufriedenheit stecken bleiben. Wir wollen nicht die Veränderungen, die anstehen und all das, was neu in unserem Leben hineinkommt, auch von dir. Wir wollen das nicht wegschlagen. Wir wollen wirklich die Wege gehen, die du vorbereitet hast. Wir wollen dich bitten, Jesus, gib uns eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht, dass wir nicht in unserer Zufriedenheit stecken bleiben, sondern wachsen, dass wir vorangehen können, dass wir in unserem Glauben stärker werden, dass wir in unserem Glauben gesünder unterwegs sind und auch als Gemeinde, Jesus, bitten dich von ganzem Herzen darum. Amen.